Also so schön habe ich unsere beiden Namen noch nicht singen hören.
Ja, unfassbar. Ja, das ist tatsächlich was, also, ne? Da, krass, ne? Oder so was klassische also, Musik angeht, ist Udio. Das ist jetzt Udio, nicht Suno, die Udio AI. Ja. Und klassische Musik brutal. Also das kann Suno einfach nicht. Das sind die echt.
Wir haben jetzt hier den KI-Battle, Song-Battle hier am Laufen. Murphy macht immer Udio und ich mache Suno. Aber. Das ist schon, also ich habe es noch nicht jetzt bis ins kleinste Detail ausprobiert, was so in Klassik geht. Muss ich mal machen.
Ja, mach mal. Dann machen wir hier den Classical Battle.
Das klang schon richtig, richtig gut.
Ja, ja.
Und auch so als Musiker habe ich jetzt zum Schluss, ne, diesen langen Abschlusston, den habe ich schon, ich spiele ja auch Schlagzeug, den hätte ich jetzt so erwartet, ne, so aus dem musikalischen Kontext, ja. Dass zum Schluss nochmal und dann kommt der auch genau.
Ja.
Nicht schlecht.
Also ich glaube auch so, was man so hört, dass Udio musikalisch einfach, also die KI ist noch nicht so ausgereift wie die von Suno, aber musikalisch ist Udio, glaube ich, nochmal ein Stück besser.
Und wie viel Text muss man da vorgeben? Oder,
also nimmt genau wie bei Suno.
Gibt es quasi nur das Thema vor und so ein paar Stichpunkte und dann kriegt man das raus. Das klang schon gerade so zweistimmig auch so und also ich bin jetzt kein Klassik-Experte, weiß jetzt nicht, was jemand sagen würde, der sich mit Klassik richtig auskennt, aber das klang schon irgendwie danach.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Schick siehst du aus übrigens, Frank.
Ja, du auch, kann ich nur zurückgeben. Alles neu macht der Mai, heißt es ja auch so schön, ne?
Mhm. So ist es. Mhm. Ja, gespannt. Ja. Ich groove mich hier schon ein, auch wenn es echt heiß ist hier. Also vielleicht für die, die den Podcast nur hören und nicht auf Social Media sehen, wir haben uns richtig in Schale geworfen. Gedacht, um so richtig ins Löwen-Mindset zu kommen, werfen wir uns jetzt so ein bisschen in Schale zum Aufnehmen und auch zum Arbeiten mit I Hate My Job.
Ja. Ja. Geil. Also wir werden ja bestimmt vielleicht mal auf Social Media ein Bild posten oder man wird ja auch Videosnippets sehen. Dann seht ihr mal, ne, wir sind in richtig abgefahrene Lofts gezogen jetzt hier, ne? So genau. So in so Business-Lofts, die richtig cool auch in unseren Farben ausgeleuchtet sind, schön so Neon. Pink, blau und haben natürlich dazu pinke, schicke Anzüge an. Also schaut gerne mal bei Social Media vorbei, dann werdet ihr uns hier in Schale sehen. Ab jetzt hier immer nur full dressed.
Yes.
Muss sein. Aber es ist warm, hast recht. Ist ein bisschen warm.
Ja.
Okay, ja, dann let's go.
Let's go. Gründerroulette ist heute wieder am Start. Und da ich letztes Mal angefangen habe, würde ich sagen, Frank, bring du mal dein Thema mit und ich bin sehr gespannt.
Ja, also was ja viele immer so überlegen, beziehungsweise was viele immer, glaube ich, so als, schon fast so als Vorurteil so mitbringen, wenn sie überlegen, ein Unternehmen zu gründen, dann herrscht, glaube ich, die Meinung, es muss doch die GmbH sein, weil alles andere ist doch eigentlich Quatsch. Und das, finde ich, ist so ein Mythos, den ich gerne mal heute mit dir so ein bisschen besprechen will. Denn jetzt bin ich ja schon lange als Gründungscoach unterwegs und da muss ich einfach sagen, das ist tatsächlich Quatsch. Also es ist nicht alles andere ist Quatsch, sondern dass es immer nur die GmbH sein muss. Das ist aus meiner Sicht Quatsch. Und sogar ehrlich gesagt, für viele Gründer, die im Bereich Einzelunternehmen, also die halt solo unterwegs sind, die erstmal einsteigen, nebenberufliches Business haben oder so, würde ich sogar sagen, dass es oft, nicht in jedem Fall. Da muss man also jetzt immer differenzieren, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, was wir hier sagen. Nicht, dass wir hier gleich wieder Einsendungen kriegen, das ist ja alles völliger Bullshit, was man hier so erzählt. Nein, es geht natürlich darum, dass jeder, der ein kleines Business als Solo-Selbstständiger anfängt, in bestimmten Branchen, Bereichen, ich sag jetzt mal im Bereich zum Beispiel hier Coaching, Beratung, was wir machen, ja, da musst du nicht am Anfang mit einer GmbH starten. Ja? Und da vielleicht mal so ein paar Tipps zu geben, das wollte ich heute mal mit dir besprechen. Hast du den Gedanken eigentlich auch damals, als ich selbstständig gemacht habe? Geht es ja immer um das Thema, natürlich Haftung. Ja, also viele denken natürlich, ich muss eine GmbH gründen, damit ich nicht haftbar bin. Ich glaube, das ist so ein Gedanke, den viele haben, ne, wenn sie ein Unternehmen aufbauen. Wie war das bei dir?
Genau, das Thema Haftung spielt eine Rolle, aber ich finde auch das Thema Prestige spielt eine riesige Rolle. Also viele denken ja, das ist keine ernstzunehmende Selbstständigkeit, wenn man nicht eine GmbH hat oder so, ne? Und da finde ich, also wenn du mich jetzt fragst, wie das bei mir war, ganz ehrlich, für mich war das ganze rechtliche Thema, ehrlich gesagt, was ich so schnell wie möglich hinter mich bringen wollte. Das hat mich ehrlich gesagt kaum interessiert. Mir ging es vielmehr um meine Kerntätigkeit und ich wollte so schnell wie möglich einfach an den Start kommen, weil ich hatte aber auch zugegebenermaßen Zeitdruck. Mein Referendariat hat halt aufgehört an der Schule und ich musste jetzt ins Handeln kommen und ich wollte halt so niedrigschwellig wie möglich in die Selbstständigkeit kommen. Und da habe ich mich kurz damit beschäftigt, was das bedeutet, eine GmbH zu gründen und habe sehr schnell gemerkt, okay, das ist jetzt keine Option, um schnellstmöglich in die Selbstständigkeit zu kommen, sondern da ist halt die Hürde erstmal enorm hoch. Und das wäre auch direkt was ich sagen würde, warum denn, wenn man jetzt mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, warum denn künstlich diese Einstiegshürde so unglaublich hoch machen? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man diese Hürde so künstlich hoch aufbaut, dass das dann letztendlich auch ein Grund ist, warum man den Schritt letztendlich gar nicht wagt, weil dann beschäftigt man sich damit, was das alles mit sich bringt, eine GmbH zu gründen und merkt dann ganz schnell, boah, das schaffe ich alles nicht und das wird mir alles zu viel. Und eine Kernregel für mich in der Selbstständigkeit ist immer, diese Baby-Steps zu gehen, einen Schritt nach dem anderen und darauf immer weiter aufzubauen. Das muss ja nicht heißen, dass die GmbH-Gründung, war ja bei dir auch so, kannst ja vielleicht auch noch erzählen, dann nicht irgendwann ins Haus steht, weil jetzt hast du eine GmbH und das entwickelt sich dann vielleicht eher organisch, als dass man dann sofort damit an den Start gehen müsste. Ne?
Ja, und ich habe ja am Anfang, ich habe ja 10 Jahre eine Musikschule gehabt und war nebenbei noch freiberuflicher Unternehmensberater und da hatte ich keine GmbH. Ne? Also eine GmbH habe ich jetzt, glaube ich, erst seit 2 Jahren, also den Großteil auf jeden Fall meiner Selbstständigkeit, hatte ich keine GmbH, sondern war Einzelunternehmer und hatte trotzdem 17, 18 Angestellte in der Musikschule. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt total over risk hier unterwegs bin und der totale Spinner bin. Denn, das können wir gleich nochmal ansprechen, auch als Einzelunternehmer kann man sich natürlich entsprechend vor Risiken absichern. Und das ist eigentlich das große Thema. Und jetzt sagen natürlich vielleicht ein paar da draußen, ja, aber es gibt ja auch die UG, also ne, die Unternehmergemeinschaft oder Gesellschaft. Und das ist natürlich so ein bisschen immer, sagt man mal, so die kleine Schwester also der GmbH und ist natürlich theoretisch schon mit einem symbolischen Euro zu gründen. Da muss man aber auch sagen, für die Cases, wo man von Anfang an eine GmbH braucht, wo es also ein bisschen auch um Prestige und in bestimmten Branchen ankommt, da ist die UG natürlich aber auch nicht so das Richtige, was dann irgendwie zeigt, da ist jemand schon mit einer gewissen Power dahinter. Und es ist leider auch so, dass auch manche Banken natürlich aufgrund des geringen, fast kaum vorhandenen Haftungsrisikos auch solche UGs nicht so beliebt sind, wie man das so denkt. Ne? Ist ja klar, die UG hat halt, ich sag mal so, kaum Haftungskapital oder nur ein sehr geringes, meistens nur ein paar hundert Euro zu Beginn. Und das heißt also, das ist ja auch klar, dass das bekannt ist, ne? Also bei allen Geschäftspartnern, dass natürlich dann auch so eine UG kaum ein Haftungskapital hat. Ja? Und das heißt also, in verschiedenen Branchen, wo es darauf ankommt, dass sich andere Unternehmen, Geschäftspartner auch darauf verlassen wollen, dass im Falle, wenn gewisses Haftungskapital und Co. vorhanden ist, ist das natürlich bei einer UG auch nicht vorhanden, ne?
Ja, wollen wir vielleicht kurz erklären, worüber wir hier sprechen, falls jetzt jemand eingeschaltet hat, Gründerroulette, alles klar. Und jetzt kommen hier GmbH, UG, was ist das, was soll das, kann man das essen?
Nein. Also es geht ja um Rechtsform, ne? Und das heißt also, ist die GmbH das Einzige, was zählt in der Selbstständigkeit? Also diese Rechtsform, wie gesagt, jeder denkt, sich selbstständig machen ist ja ein hohes Risiko, also wähle ich doch eine GmbH, um mich weitestgehend vor entsprechenden Risiken zu schützen. Und da stecken ganz viele Fehler drin. Also es gibt halt verschiedene Rechtsformen und natürlich ist es so, dass die GmbH weitestgehend das meiste an Haftungsrisiken zum Beispiel von dem Gründer oder von dem Geschäftsführer halt nimmt, aber auch nicht alles. Das ist ja auch ein Mythos. Also auch ein Geschäftsführer einer GmbH ist für viele Dinge privat haftend verantwortlich und wird dafür auch zur Rechenschaft gezogen. Ja. Und das heißt also, man kann sich jetzt nicht als Geschäftsführer oder Gründer einer GmbH hier benehmen und alles tun und es ist ja egal, weil die GmbH kommt ja dann so als Rechtsgebilde dafür auf. Nein, zum Beispiel, ich sag mal, alles, was das Thema Steuern, Finanzen angeht, was das Thema auch Mitarbeiter, Sozialversicherung und so weiter angeht, auch andere Themen, wie gesagt, für Kredite, Insolvenzverschleppung, da hast du ja ganz andere Regeln auch, strengere Regeln auch, was das Ganze angeht. Und wenn du da richtig Quatsch machst als Geschäftsführer, zum Beispiel auch gerade was das Thema Finanzamt, Steuern und so weiter angeht, bist du da sogar persönlich für haftbar zu machen. Also Fazit, wir halten schon mal fest, die GmbH schützt nicht vor allen Risiken und sie tut sogar Pflichten auf, die du teilweise als selbstständiger Einzelunternehmer zum Beispiel nicht hast. Also die Pflichtseite wächst sogar an als GmbH-Geschäftsführer und Gründer und da muss man sich also auch mit beschäftigen und sie schützt nicht vor allen Risiken, ja, sondern du bist immer noch irgendwie ein Mensch, der aufpassen muss, wie er sich verhält, wie er sich gerade über Finanzamt, Kreditinstituten und so weiter verhält. Und wenn man da entsprechend fahrlässig handelt, dann ist man auch hier tatsächlich privat haftbar zu machen.
Mhm.
Also das schon mal vorweg. Ne?
Ja, und gerade diese hohe Einstiegshürde der GmbH ist ja auch was gerade an ja häufig in Deutschland ja viel kritisiert wird. Ne? Also warum es Selbstständigen in Deutschland so schwer gemacht wird. Du hast jetzt die UG angesprochen als Möglichkeit, schon mit einem Euro was zu gründen, wo die Haftung im Prinzip auf diese Firma, die man dann gründet, die neue UG, gelegt ist. Und in Großbritannien ist es ja zum Beispiel so, dass das Äquivalent dort ist, diese LTD oder diese Limited Rechtsform. Und die hat aber nicht dieses Prestigeproblem, wie es die UG in Deutschland hat, weil es hier natürlich die GmbH hat. Also bei der GmbH brauchst du ja ein Stammkapital von 25.000 Euro, soweit ich weiß, ne?
Ja, genau. Also die GmbH hat quasi ein Stammkapital, mit dem die Gesellschaft handelt, von mindestens 25.000 Euro. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wenn man eine GmbH gründet, ist es so, da gibt es auch Möglichkeiten, dass man zumindest mal am Anfang nicht die kompletten 25.000 Euro einzahlt, ne? Also aber mindestens die Hälfte muss eingezahlt sein bei Gründung. Das heißt, man braucht hier schon mal so ein bisschen Geld, ne? Um überhaupt mal eine GmbH zu gründen. Und natürlich sind auch andere Kosten, natürlich Notariatskosten, also man muss zum Notar, das muss natürlich alles beglaubigt werden, Handelsregister, Eintragungskosten und so weiter und so fort. Das Ganze ist also mal nicht einfach mal so von heute auf morgen gemacht. Und es bedarf ein bisschen Geld, ein bisschen Kapital. Ne?
Ja.
Also wir halten fest, mindestens, genau, 25.000 Euro zu Beginn kann auch erstmal weniger eingezahlt werden, aber das müsste man dann halt mit dem Steuerberater, Notar und so weiter alles besprechen, was es da für individuelle Möglichkeiten gibt. Und wir halten auch fest, naja, wie gesagt, als Geschäftsführer gibt es auch ein paar Dinge auf jeden Fall zu berücksichtigen und es gibt ein paar Pflichten, die du halt einhalten musst und ansonsten bist du tatsächlich auch als Geschäftsführer einer GmbH wirklich auch persönlich haftbar zu machen. Ja?
Ja.
Mal umgekehrt, worauf ich hinaus will, ist, dass man muss sich über das Risiko, Unternehmensrisiko Gedanken machen. Ja, und nicht immer allein über die Rechtsform. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, so ein Gründungsberater bin oder ich bin irgendein anderer Experte, baue ein Online-Coaching oder so auf, dann muss man sich über das Risiko klar werden, naja, was kann denn im schlimmsten Falle passieren? Ich sage jetzt mal zum Beispiel als Unternehmensberater, Gründungsberater mit dem eigenen Büro, wo ich war, ist das größte Risiko ja meine Beratung gewesen. Naja, und dann gibt es natürlich entsprechende Versicherungen dazu, solche Betriebsrisiken zu versichern. Genauso wie man ja sich wünscht, wenn ein Handwerker zu Hause irgendwie die Wand aufhämmert und er trifft dann die Wasserleitung oder die Stromleitung und das Ganze muss dann entsprechend oder es entsteht ein Schaden, dann glaube ich, denken wir sowieso alle, naja, der wird ja schon irgendwie versichert sein. Also in der Regel sind ja auch dann Handwerksbetriebe hoffentlich dann auch entsprechend versichert, sodass entstehende Schäden von so einer Betriebshaftpflichtversicherung dann halt getragen werden, also Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung. Manchmal heißt die auch Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, ja, wie zum Beispiel, wenn man jetzt seine Beratung absichert, das hatte ich dann auch. Und dann ist also dieses Risiko, dieses Unternehmensrisiko, das Hauptrisiko bei mir zum Beispiel gewesen als Unternehmensberater, die Beratung war dann quasi abgesichert. Wenn ich jemanden falsch berate ich habe ja früher sehr viel im Bereich Finanzierung, Businessplan, wenn da vielleicht irgendwie ein Schaden entsteht, dann wäre also meine Beratung entsprechend versichert gewesen. Was habe ich denn sonst für Risiken? Ja, genau wie gesagt, der Handwerker entsprechend vor allen Dingen das, wenn er bei Kunden und so weiter. Das heißt also, wenn ich mich selbstständig mache, ein Einzelunternehmen gründe und dann mit einer ordentlichen Berufsbetriebshaftpflichtversicherung mein Hauptberufsrisiko absichere, dann bin ich der Meinung, ist man nicht so schlecht unterwegs und das Risiko habe ich weitestgehend minimiert. Was soll denn sonst groß passieren?
Ja.
Ja, das ist natürlich das größte Risiko. Wirst du ja auch gehabt haben, ne? Deinem Bereich, im Bereich Coaching. Naja, was passiert denn da, ne? Und so muss man halt gucken, je nachdem, was man natürlich für ein Business hat. Sind ja viele im Online-Business und so weiter halt unterwegs, dann ist man meiner Meinung nach für den Beginn, wenn man jetzt nicht sofort irgendwie was anmietet, Gewerbeimmobilien, dass man mehrere Mitarbeiter hat, dass man bestimmte Dinge halt hat oder in bestimmten Branchen, ne, und Prestige und so weiter, was wir schon angesprochen haben, dann bin ich der Meinung, ist die Einzelunternehmung eine sehr gute Wahl, also oft, sagen wir mal, ne, nicht in allen Fällen, ne, wir können aber jetzt nicht alle Fälle durchsprechen, aber oft für viele, die erstmal so einsteigen, eine gute Wahl, wenn die entsprechende Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung im Hintergrund das Risiko, das Hauptrisiko des Unternehmens abdeckt. Dann ist man sehr gut aufgestellt. Und ich meine, damit hat man das Haftungsrisiko für sich selber schon extrem minimiert.
Ja, voll. Und du gehst einfach mit einem guten Gefühl an den Start, ohne gleich so einen Mammutklops vor dir zu haben mit der GmbH. Und ja, finde ich super. Geil.
Genau. Also, die GmbH muss nicht immer sein zu Beginn. Sie macht oft auch Sinn, klar. Aber das muss man besprechen. Aber bitte nicht mit dem Mindset reingehen, es muss ja die GmbH sein. Das ist völliger Blödsinn. Ja. Man kann da echt easy einsteigen, eine Freiberuflichkeit, ein Gewerbe anmelden, ordentliche Berufsbetriebshaftpflichtversicherung und die sind auch oft nicht unglaublich teuer. Und dann kann man auch so mit einem guten Risikoprofil in die Selbstständigkeit starten. Wie gesagt, ich war meine längste Selbstständigkeitszeit im Grunde genommen ohne. Ich hatte aber immer vernünftige Versicherungen, auch als Gründungsberater, eine ordentliche Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, die Millionenschäden quasi abdeckt. Ja, und solche Versicherungen kosten wenige 100 Euro pro Jahr. Also ist alles machbar, ist alles umsetzbar. Und jetzt erst seit 2 Jahren habe ich quasi eine GmbH gegründet aus anderen steuerrechtlichen Themen und so weiter, weil ich ja auch mit meiner Frau, ne, zusammengewachsen bin, was das Business angeht und wir zusammen 2 Einzelunternehmen überführt haben in der GmbH und so weiter, dann macht das Ganze natürlich entsprechend Sinn.
Cool.
Was hast du mitgebracht?
Ich weiß ja, dass du ein ziemlicher Autofan bist. Dementsprechend habe ich 2 Fragen mitgebracht und da würde mich mal interessieren, wie du das so siehst. Und zwar die erste Frage ist, wie findest du den Cybertruck von Tesla?
Boah, also jetzt holst du mich ja hier aus der Reserve raus. Ich coole Frage. Also mit der Frage habe ich jetzt auch nicht gerechnet, ne?
Ja. Yeah.
Also für mich, also ich bin tatsächlich gerade in den letzten Jahren aufgrund auch der weltpolitischen Situation und so, wie sich der Herr Musk sich da oft in den letzten Jahren so positioniert hat, ja, auch mit der Übernahme von Twitter und Co., was er da auch mit dem Unternehmen und so weiter gemacht hat, auch wie er sich zu dem einen oder anderen, ich sag jetzt mal, Konflikt oder Krieg hier doch und da geäußert hat, hat er, finde ich, so als Oberhaupt dieser Marke Tesla für mich eine ein ganz negatives Geschmäckle in dieses Unternehmen reingebracht. Und ich finde, für mich persönlich lebt eine Automarke auch ein bisschen von den Werten und von der Führung und was so ein Unternehmen halt auch macht, ja. Auch so sozial engagiert, Public Relations und was da so alles so entsprechend so passiert. Und da ganz ehrlich, das, also die Marke Tesla hat für mich wahnsinnigen Schaden durch diese Führung erlitten. Und deswegen bin ich tatsächlich, ich war vorher noch kein Fan dieser Marke, fand es natürlich spannend, was sie so machen als Vorreiter. Aber seitdem die deutsche Autoindustrie so ein bisschen aufgewacht ist, was ja auch gut war, also dafür fand ich, war Tesla hervorragend, dass die deutsche Autoindustrie lange Zeit ja auch die ganze Modernisierung Richtung Elektro und so weiter ja verschlafen hat, und da kam einfach Tesla mit so einer riesen Watsche an und hat einfach, glaube ich, diesen deutschen Automarkt deklassiert. Und das fand ich cool. Ja, das fand ich schon ganz, das fand ich natürlich nicht cool, weil ich schon Fan deutscher Automarken bin, aber das hat, glaube ich, doch die deutschen Autohersteller doch sehr wachgerüttelt, jetzt mal Gas zu geben. Seitdem die jetzt so ein bisschen aus diesem Dämmerungsschlaf aufgewacht sind und entsprechend auch anständige Autos in dem Segment bauen, abgesehen davon bin ich am Anfang echt ein Fan gewesen dieser Elektroautos, auch von den Performances und so, bin leider tatsächlich jetzt da wieder extrem von weg gerade. Und bin da dann, ne, es gibt ja eine große Diskussion auch um Herstellung, um wie umwelttauglich ist wirklich so ein Elektroauto, ab wann rechnet sich das und so weiter. Ist also für mich das generelle Problem, ich finde Tesla da schwierig, politisch gesehen. Und deswegen mag ich diese ganze Automarke nicht mehr wirklich. Zudem finde ich auch nicht alle Autos hübsch. Also für mich muss ein Auto auch noch irgendwie hübsch sein. Ich finde die auch alle nicht so hübsch. Und da sind wir natürlich dann beim Cybertruck. Also für mich sieht das natürlich aus wie so ein großes Lego-Spielzeug-Auto, was eher so wie so ein Prototyp oder so. Und ich ziehe mir diese ganzen Reels dann auch immer rein, wie dann so eine Möhre beim Kofferraum zumachen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. So dieser Test, ne? Wie gut die dann funktionieren, wenn du deinen Finger reinhältst und dann diese Sensoren dann funktionieren. Ah, da habe ich schon, ich weiß nicht, ob das alles Fake-Videos sind, kann sein, aber ich habe schon spannende Videos gesehen, so, wo erst jemand eine Möhre reingehalten hat und so, und dann habe ich letztens echt ein Video gesehen, wie einer seinen Finger reingehalten hat, und ja, das tat weh. Das tat auf jeden Fall weh. Also Fazit, ich weiß nicht, das ist schon, also es ist nicht meins, ehrlich gesagt. Also auch der Cybertruck und so, auch so von der ganzen, das ist echt nicht meins, und ich finde die Marke sehr schwierig aktuell.
Okay, zweite Frage. Wie findest du den aktuellen BMW M3 mit den großen Nieren?
Den neuen M3 Touring?
Ja, genau.
Muss ich mich jetzt dann nochmal zur zweiten Automarke äußern? Ich bin, also BMW ist eine tolle Marke. Es ist nicht meine Marke, sage ich auch dazu. Es ist nicht so meine Marke, auch so vom Interieurdesign und so, aber man muss BMW schon für den aktuellen M3 Touring, was so die Technik angesehen und die Weiterentwicklung, muss ich schon sagen, da haben die schon echt ein Wahnsinnsauto hingesetzt, ja. Auch wenn es nicht meine Marke und mein Auto wäre.
Ja.
Oder ist.
Kannst du dir jetzt vorstellen, warum ich ausgerechnet diese beiden Fragen gestellt habe?
Ne, ich fühle mich noch irgendwie ein bisschen seltsam, mit dir über Autos zu reden gerade hier.
Ja, natürlich stelle ich dir jetzt nicht, dass wir, auch wenn es natürlich super Spaß macht und wir, glaube ich, einen eigenen Podcast machen könnten, in dem wir nur über Autos quatschen, wir zwei. Ich habe diese Fragen gestellt, da diese beiden Autos sehr viel gemeinsam haben. Der Cybertruck von Tesla und der neue BMW M3. Und zwar, dass sie jeweils optisch abartig ihr Fett wegbekommen haben. Und in der Ankündigungsphase riesen Shitstorm gab. In beiden Fällen, wie hässlich das ist.
Auf dem M3 auch? Okay, ja, ja. Aber der wird doch jetzt so, oder haben die da was geändert? Weil der wird jetzt aktuell, also ich habe den ja auch schon selber gesehen und ich habe mich auch schon mit einigen Leuten unterhalten und ich merke schon, dass der ganz schön abgefeiert wird gerade.
Exakt, und das ist genau das, worauf ich hinaus will. Das sind beides Autos, die bei ihrem Launch extrem gehasst wurden. Optisch, was das soll und mit diesen riesigen Nieren bei BMW, das sieht überhaupt nicht mehr aus wie ein BMW, das ist total bekloppt, und dieser Cybertruck, wie du sagst, Sieht aus wie Lego, das ist doch bescheuert, das ist doch kein Auto mit diesen Kanten. Und jetzt aber tatsächlich passiert gerade was Spannendes und das beobachte ich auch beim Cybertruck, dass dieses Design auch von Führenden, zum Beispiel JP Performance und so weiter, abgefeiert wird für das, was es ist, wie es aussieht. Genauso der BMW M3. Und worüber ich eigentlich sprechen will und warum ich diese Fragen gestellt habe, ist Positionierung. Und zwar, wie startet man in die Selbstständigkeit? Und da gibt's ja so zwei extreme Wege. Das eine ist, man gründet in einem Markt, wo man weiß, da bestehen gewisse Erwartungen und Bedürfnisse einer bestimmten Zielgruppe. Und man weiß, eine bestimmte Zielgruppe verlangt nach etwas und da gibt's eine Nachfrage und ist ein bisschen auf der sicheren Seite, wie zum Beispiel, ich weiß, ich lebe in einer schnelllebigen Welt, Leute haben Probleme, sich zu entspannen. Wenn ich mich jetzt selbstständig mache als Yoga- oder Meditationscoach, dann wird es da eine Nachfrage geben. Ich kann aber auch sowas machen, wie jetzt ich zum Beispiel gemacht habe, mich selbstständig machen als Coach für Heavy-Metal-Bands, wo ich überhaupt nicht weiß, will das überhaupt jemand, braucht das jemand? Und das sind so ein bisschen die beiden Herangehensweisen. Und so finde ich das nämlich auch bei diesen Autos, weil die eine Variante ist, du machst was, das haut ordentlich auf die Kacke, das stößt auf Gegenwind. Das ist super risikobehaftet, wie jetzt der BMW M3 oder der Cybertruck sowas auf den Markt zu bringen, weil das natürlich total mit den Designgewohnheiten der Zielgruppe bricht, was die Zielgruppe von dir kennt und was sie sich wünscht und welche Erwartungen sie hat. Und ja, genau, bei der Selbstständigkeit im Dienstleistungssektor ist es aber, finde ich, total ähnlich, dass du ins Risiko gehen kannst und was komplett Neues machen kannst, was Aufregendes, was Spannendes, was vielleicht enorm viel Erfolgspotenzial, wie diese beiden Autos vielleicht im Nachhinein hat, aber halt auch ordentlich in die Hose gehen kann. Ne?
Ja, es ist natürlich das ist ja das, wenn wir über Marketing reden, Position, also Positionierung steckt ja das Wort auch Position zu beziehen, ja, und Position zu beziehen heißt ja auch im Prinzip, dass man, wenn man eine Position bezieht, hat man immer auch eine Opposition. Ist ja klar, wie in der Politik. Ja? Wenn du eine Position beziehst und zu einer Sache dann stehst, dann willst du es nicht allen recht machen und du kannst es ja auch nicht allen recht machen. Und das ist das Wichtige auch, ne, vielleicht für die Positionierung mal zu mitnehmen. Man kann es eh nicht allen recht machen. Man kann eh nicht mit dem Bauchladen-Konzept rumrennen und alles für alle machen. Man muss also irgendwann sich positionieren, das meint auch Position zu beziehen, in Werte, in CI, in Design und so weiter, so wie wir das ja auch machen. Und da ist es manchmal gut, und das haben ja auch schon andere auf dem Markt gezeigt, dann manchmal auch ein bisschen zu polarisieren, ist dann halt tatsächlich, hat einen Effekt, nämlich natürlich Aufmerksamkeit. Ne?
Ja.
Also zu polarisieren, vorher ein bisschen die Pferde wild machen, vielleicht auch ein bisschen kontrovers manchmal sich zu darzustellen, ein bisschen zu übertreiben, ein bisschen dies und das, hat aber halt einfach einen gewissen, also so doof es ist, man hat natürlich Neider und Hater, die man da ein bisschen mit anzieht, ja, die den Finger auf einen zeigen. Genau, ich meine, es gibt genug lustige Videos über Cybertrucks, ne, und die werden auch nicht aufhören. Also die Gemeinde derjenigen, die das Auto halt nicht mögen, auch nie mögen werden und darüber Witze machen, die wird es geben. Aber es gibt anscheinend auch genug, die so ein Ding halt kaufen. Das ist ja auch nicht ganz günstig, ne? Kostet ja auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, was kostet das? 100.000 Euro das Ding oder so?
Ja, dieses Cyber Beast kostet 100.000 Euro, aber das ist tatsächlich relativ günstig im Vergleich zu wieder Tesla, ne? Also wenn du vergleichbare Pickups nimmst, die es bisher so gibt, dann ist es absurd günstig. Also du kannst da schon anfangen mit 50.000 mit der kleinsten Variante beim Cybertruck.
Sicherlich ist es eine Provokation gewesen, dieses Auto so zu bauen. Das kann ja keiner vom Design her so ernsthaft. Aber es ist eine Provokation, es ist eine Positionierung, zu sagen, wir bauen jetzt nicht den Truck, der genauso aussieht, was man so erwartet oder so, ne? Oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, immer ein Teil des Erfolges natürlich auch von sowas, weil es immer Leute gibt, die Fan von etwas sind, die was anders ist. Man muss halt für sich immer nur klar machen, das hat aber auch natürlich immer ein Risiko, ne? Dass das ein Flop wird. Es hat auch immer ein Risiko, dass was floppt. Und das muss man halt in der Selbstständigkeit auch immer so berücksichtigen, wenn man sich positioniert, wenn man Position bezieht zu etwas, auch zu Werten, dann muss man auch damit leben, dass es Hater gibt, dass es Leute gibt, die das nicht mögen, dass vielleicht auch das nicht so funktioniert, aber es bringt auch die höchste Chance mit, aufzufallen und wenn man dann doch gute Arbeit und gutes Produkt leistet, darüber dann tatsächlich dann doch zum Erfolg zu kommen, als wäre man so der Durchschnittsbrei und fällt in der Masse nicht auf und geht sogar eher unter.
Ja. Und das tritt ja einen Gewöhnungseffekt ein, ne? Also du sagst jetzt, das kann ja keiner ernsthaft ernst nehmen mit diesem Design, aber es ist ja tatsächlich so, dass Leute das inzwischen abfeiern, ne? Wie geil dieses Auto aussieht. Ist jetzt auch nicht meine Meinung, ich finde es immer noch schwierig, aber es gibt ja tausend Beispiele. Ich weiß noch, als ich zur Schule gegangen bin, ist jetzt auch schon eine Weile her, aber da waren plötzlich in diese Vans Schachbrett-Slip-Ons. Weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Diese Schuhe ohne,
die gibt's
ohne Schnürsenkel gibt es immer noch, genau, die halt aussehen wie so ein Schachbrett, so Karo-Muster, slipst da einfach rein. Als ich das erste Mal gesehen habe auf dem Pausenhof, habe ich gedacht, was ist das für eine Scheiße? Das sieht ja kotzhässlich aus. Ein Jahr später hatte ich die selbst an.
Ja, genau.
Also das ist immer so, ne? Und dementsprechend finde ich auch, wenn du so eine Business-Idee hast, die polarisiert und die vielleicht ein bisschen extrem ist, dann spürst du das. Ich habe das sehr stark gespürt. Hätte ich mich als Physiotherapeut selbstständig gemacht, hätte niemand was gesagt. Aber als ich mich als Coach für Heavy-Metal-Bands selbstständig gemacht habe, ganz viele gesagt, boah, was ist das denn? Aber das ist genau das, finde ich gut, dass du sagst, dass wenn du so natürlich in die Extreme gehst, ist da, ich sage nicht, dass das zwangsläufig erfolgreich sein wird, aber du hast bei der Positionierung gutes Erfolgspotenzial, wenn du auf Reibung gehst und natürlich eine geringere Konkurrenzsituation, als wenn du in die Anpassung gehst oder in den Markt gehst und dich dort anpasst. Das kann vielleicht die safere Variante sein, weil du weißt, es gibt eine Nachfrage, aber auch die mit weniger Upside, ne? Nach oben.
Ja, man es braucht halt heutzutage, ne? Wenn man halt was kauft, es braucht viele Kontakte heutzutage und es ist eine sehr schnelllebige Zeit und gerade auch in Social Media, der Daumen ist ständig in Bewegung, scrollen, wo bleibt man hängen, was ist interessant und da ist tatsächlich manchmal so ein gewisser Attack gefragt und man darf ruhig mutig sein, was das angeht, mal ein bisschen aus der Masse herauszustechen, Dinge anders zu tun als alle anderen. Aber wie gesagt, man muss es doch auch mit einer gewissen intelligenten Kreativität tun, dass es halt am Ende aufgeht. Aber man sollte nicht zu scheu sein, das von Anfang an auszuschließen und solche Positionen nicht zu beziehen, sondern ja, man muss es am Ende schon gut machen, ist ganz klar, ne? Also wenn man es schlecht macht und dann noch irgendwie überreizt, dann floppt man halt. Aber wenn man das hinkriegt, dann hat man, glaube ich, egal was man macht, die Aufmerksamkeit, sicherlich wie gesagt auch immer Hater und Neider, die das Ganze irgendwie blöd finden, aber die will man eh nicht als Kunden haben und die wären auch vorher nie Kunden gewesen und deswegen lohnt es sich doch immer mehr kreativ sich was zu überlegen, sich spitz zu positionieren, eine Position einzunehmen, dafür zu stehen und loszugehen und dann werden einem die Leute dann auch oder ein Stück vom Kuchen irgendwie folgen, wenn man dann noch ein gutes Produkt hat.
Und da funktioniert die Analogie zum Cybertruck halt wieder so geil, weil das ist jetzt halt, ich sag mal, eine polarisierende, geile Positionierung. Die Leute feiern das ab, viele hassen es auch, aber es hat enorm viel Aufmerksamkeit, dieses Produkt. Aber wir wissen ja jetzt auch, okay, Crashtest-mäßig, durchaus schwierig, ein Edelstahlauto zu bauen, das keine Stauzone hat, so wirklich, sondern das halt wie so ein Stein gegen die Wand kracht und du innen drin wirst halt durch die Kräfte, die da wirken, zu Brei und so Sachen oder dass dies in der Fertigung super komplex ist durch diese Ecken und Kanten und es gar nicht sicher ist, ob man das jetzt überhaupt so krass in Serie bringen kann. Ne? Also wenn dann deine Dienstleistung das Versprechen deiner Positionierung am Ende nicht halten kann, ist die geilste Positionierung der Welt auch wieder nichts wert. Deswegen finde ich es so gut, dass du es nochmal sagst. Du musst natürlich dann auch überzeugen mit Qualität und das Ding auch an den Start bringen und gut an den Start bringen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir nie einen Cybertruck in Deutschland auf den Straßen, weil das Ding halt keinen Crashtest wirklich besteht, ne?
Stimmt. Gut, dass du sagst. Ich hab's tatsächlich live noch nie gesehen.
Ja, ist in Deutschland auch nicht zugelassen. Also du darfst in Deutschland mit dem Ding nicht fahren. In den USA darfst du damit fahren. Ja.
Mhm. Aber hier JP und so, die haben das ja zumindest, habe ich auch schon gesehen, oder der Matthias hier. Von
ja, die Grip. Haben das alle in den USA gefahren.
Die haben das alles in den USA gefahren, okay, alles klar. Okay. Ja, spannend. Also da bist du aber echt jetzt durch die Hintertür gekommen. Sehr cool. Spannend. Also traut euch was und ja, macht was draus und überlegt euch, wie ihr euch da entsprechend positioniert und Dinge vielleicht anders macht als jeder andere.
Yes, genau.
Ein bisschen durchsetzen, ein bisschen auffallen muss man.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Cool, dann sind wir für heute schon wieder leider am Ende. Vergesst bitte nicht, diesem Podcast eine Bewertung dazulassen, wenn er euch gefällt. Also wenn ihr sagt, boah, das, was Frank und Murphy da erzählen, das hilft mir enorm weiter. Ich bin gerade im Bürojob irgendwie gefangen und habe schon immer gedacht, ah, vielleicht Selbstständigkeit. Und wenn du das Gefühl hast, das, was wir hier erzählen, das hilft dir auf diesem Weg enorm weiter, dann würden wir uns super freuen, wenn du uns einfach eine Bewertung da lässt, entweder bei Spotify, bei Apple, wo auch immer du den Podcast hörst. Das hilft anderen, die in derselben Situation stecken wie du, auch weiter auf uns zu stoßen und so, dass wir einfach noch mehr Menschen helfen können, die schon länger irgendwie diesen Gedanken in sich tragen. Ach, was wäre denn, wenn ich mich mal selbstständig machen könnte und wie wäre das denn?
Und was ich vielleicht zumindest mal schon so ein bisschen anteasern darf, ist, haltet mal zumindest Augen und Ohren offen. In den nächsten Folgen, in den nächsten Tagen wird es da ein paar Infos geben, die dich vielleicht interessieren könnten. Und also von daher kann ich einfach mal sagen, Augen und Ohren offen halten, da kommt demnächst was Spannendes. Surprise, surprise, surprise. Ja, aber wir sind noch nicht 100% spruchreif, sind da noch hart am Arbeiten dran und von daher dürfen wir jetzt noch nicht zu viel verraten.
Das wird auf jeden Fall sehr geil.
Schöne Woche euch allen und bis zur nächsten Folge.
Bis denn, ciao, ciao. Leichter Trott, die Routine wie ein Grab.